Die Attraktivität ist hoch, die Mobilität nimmt zu. Deshalb denke ich, wird sich die Situation in Südtirol eher verschärfen.
Willkommen zu einer neuen Folge des SWZ-Podcasts. Diesmal ist Leonhard Resch zu Gast. Er ist nicht nur ein wichtiger Akteur, wenn es um leistbares Wohnen geht, er ist gleichzeitig auch noch Carsharing-Geschäftsführer und Obmann einer Bank. Mein Name ist Heinrich Schwarz, ich bin Redakteur bei der SWZ. Hallo Herr Resch, danke fürs Dabeisein.
Ja, fein, vielen Dank Ihnen.
Der Steinecker Leonhard Resch ist eigentlich gelernter Tischler, ist aber schon seit langem Leiter der Archim KVW. Er ist auch ein wichtiger Akteur bei neuen Modellen für leistbares Wohnen, etwa beim Wohnen mit Preisbindung oder beim gemeinnützigen Wohnen. Neben der Tätigkeit als Wohnbauexperte ist Resch noch Geschäftsführer des Carsharing-Anbieters AlpsGo und er ist Obmann der Raiffeisenkasse Schlern-Rosengarten. Wir wollen jetzt etwas mehr über Leonhard Resch erfahren, aber vor allem auch darüber sprechen, ob Wohnen in Südtirol jemals leistbarer wird und auch, ob Carsharing tatsächlich eine Zukunft hat. Ja, Herr Resch, gleich zu Beginn, wie bringen Sie denn all Ihre Tätigkeiten unter einen Hut, wissend auch, dass Sie etwa wegen Wohnbauprojekten überall im Land unterwegs sein müssen?
Ja, insgesamt bin ich eigentlich vielseitig interessiert. Das ist so ein spannende Projekte, die ich betreue, liegen mir wirklich am Herzen und deshalb findet man auch meistens die Zeit. Und das ist halt oft, dass in der Früh, wie früher anfange und abends, wie später wird, aber ich habe noch einen guten Ausgleich in Familie und Sport. Bis dato ist eigentlich recht gut unter den Hut gebracht und bin eigentlich ganz glücklich mit den unterschiedlichen Aufgaben.
Wie eingangs erwähnt, haben Sie den Tischlerberuf erlernt. Wie kamen Sie denn vom Tischlerberuf zu Ihren heutigen Tätigkeiten, die ja doch in einigen Aspekten ganz unterschiedlich sind?
Ja, nach der Ausbildung oder nach dem Tischlergesell habe ich die Holztechnikerschule besucht. Das ist eine Vollzeitschule gewesen in Brixendaus seinerzeit. Und bin danach für 2 Jahre nach Asien gegangen und dort Kinderspielzeug produziert. Und wieder zurück nach Südtirol hat es mich in Richtung Projektmanagement gezogen, Arbeitssicherheit. Und das ist eigentlich nur so der Einstieg in größere Projekte gewesen. Und ja, dann ist es eine zu einem anderen gekommen. Und eben, weil mich viele Sachen interessieren, sind einige Projekte jetzt zusammengekommen. Und eben, aber eigentlich, muss ich sagen, alle mit Freude ausfüllen.
Sie haben gesagt, Asien, Herstellung von Holzspielzeug. Wie kam es dazu?
Ja, ich habe die Holztechnikerschule in Brixen besucht, danach ein gutes Jahr lang im EDV-Bereich gearbeitet, dann noch eine Stelle gesehen für der Sevi, praktisch, die was in Pontives produziert hat, dass sie einen Fachmann im Holzbereich suchen für Qualitätsmanagement in Asien. Und dann habe ich gesagt, bin ich 21 Jahre alt gewesen, das ist eigentlich eine spannende Aufgabe. Und dann habe ich mich selbst beworben, bin angenommen worden und bin eben danach hauptsächlich auf die Philippinen gewesen. Philippinen, Indonesien, ein bisschen Sri Lanka. Es war eine ganz eine interessante Zeit, speziell eben seiner, das ist jetzt schon 30 Jahre her fast, ist das Reisen noch recht so zum Teil abenteuerlich gewesen. Es hat noch kein Internet gegeben, was heute fast nicht mehr vorstellbar ist. Es hat noch Telex gegeben. Von dem her war es eine ganz tolle Zeit, die ich nicht missen möchte.
Wie war es für Sie, sich dort einzuleben, von den Alpen kommend auf eine Insel, auf eine große?
Das ist eigentlich so gewesen, dass die Produktion, die haben zwei Italiener dort gemacht hast, die haben früher ums Modeschmuck in Holz hergestellt. Und die sind aus Venedig stammend, haben dort eben gearbeitet im Holzbereich. Und da ist ein Kontakt zustande gekommen eben mit Italien über die Messen, über die Spielzeugmessen, hauptsächlich in Nürnberg. Und die haben dann angefangen, Holzkinderspielzeug zu produzieren. Und daher habe ich einmal, war der Kontakt über sie. Dann hat mich eigentlich, war es eine Mischung zwischen Italienisch und Englisch. Und das ist meines Erachtens, wenn man mit Holz arbeitet, mehr und mit gut verstanden, dort auch mit den Mitarbeitern, die ja zwar die meisten gut Englisch gesprochen haben, ein Teil ist Tagalo, was so mal die Philippinen Nationalsprache gewesen ist, aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert, die haben mich ganz wohl gefühlt und auch gut aufgenommen gefühlt, muss ich sagen.
Ich habe gelesen, nach diesem Job in Südostasien waren Sie ein Jahr auf Weltreise, richtig?
Ja, ganz genau, wenn ich In der Zeit, wie ich noch auf die Gymnasien gearbeitet habe, habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und haben eigentlich schon beim Kennenlernen haben wir gesagt, dass wir gemeinsam mal eine längere Reise machen möchten und es hat noch halb, dreiviertel Jahr gedauert und dann haben wir ein Jahr lang Auszeit genommen und haben sein einmal um den Globus kreist. Das war ganz spannend mit Rucksack und jung, richtig toll.
Wo waren Sie bei dieser Weltreise überall oder anders gefragt, um nicht alles aufzählen zu müssen? Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, wir haben seinerzeit dort so ein Ticket gegeben, Around the World Ticket. Da hat man alle müssen, das war 365 Tage gültig. Wir sind 364 Tage, haben wir es ausgenutzt und man musste immer in eine Richtung reisen. Also wir sind Richtung Westen, es ging praktisch Mexiko. Wir haben einmal so Stops von 8 Wochen gemacht. Eins Richtung Mexiko, danach USA, Neuseeland, Indonesien und noch eben Thailand und Nepal. Und wir haben eigentlich, muss sagen, jedes Land für sich hat seinen Reiz gehabt. Die Menschen, naturisch, war toll und es ist eine wunderschöne Zeit gewesen.
Hat Sie diese Weltreise auch geprägt, menschlich, auch beruflich?
Menschlich ist es schwer zu sagen, wenn man sie vielleicht von außen sieht, vielleicht hat man sich leider, aber es ist leichter, da eine Veränderung festzustellen. Wir haben ganz viele tolle Bekanntschaften gemacht, zum Teil Bekanntschaften, die wir heute noch pflegen. Einige, gerade heuer, haben wir gesagt, möchten wir nach Schottland reisen, weil dort eben haben wir auch ein paar kennengelernt in Nepal, mit dem wir einige Wochen, muss ich sagen, auf dem Weg gewesen sein und da tauschen wir den Zeit noch aus und dann gehen sie jetzt noch besuchen. Deswegen sind schon ganz viele tolle Begegnungen gewesen, viele schöne Landschaften, sagen wir mal, gesehen und erleben gedürft. Das war schon toll. Irgendwo, wenn man wieder nach Hause kommt, nachher war schon toll eigentlich zu sehen, wie schön das mir ist daheim und wie gut das ins Geld ist eigentlich schon etwas, was geblieben ist, ja.
In der Unternehmens-IT geht es zu wie im Bienenstock. Was nach wildem Durcheinander klingt, ist in Wahrheit ein perfekt organisiertes System. Doch wachsende Anforderungen verlangen nach spezialisierter Verstärkung. Die Managed IT Services von Converto ergänzen Ihre IT mit zusätzlicher Fachkompetenz, damit Sie sich auf Innovation und Wachstum konzentrieren können. Mehr zu unseren Managed IT Services converto.eu. Converto. Passion for Technology.
Kommen wir auf das Thema Wohnbau zu sprechen. Ganz ehrlich, wird Wohnen in Südtirol jemals wieder halbwegs erschwinglich sein?
Das ist eine ganz schwierige Frage und hängt von so vielen Faktoren ab, dass es nicht einfach zu beantworten ist. Grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, mal anzuschauen, was einen die Gründe, was das Wohnen oder das Leben in Südtirol so teuer macht. Und ich denke, einmal ist es, weil man ein überaus attraktives Land haben, heißt mir um, der öffentliche Dienst funktioniert, Sanität funktioniert, Infrastrukturen sind gut. Wie gesagt, bei uns braucht niemand Angst haben, dass er krank wird. Wir werden, es gibt wirklich von der Pflege, Sanität, das läuft ganz gut. Haben gleichzeitig ganz, sagen wir, unsere Autonomie, was ganz, ganz wichtig ist. Können viele Sachen selber da im Land entscheiden. Wir haben eine wunderschöne Natur. Sein eben gerade der Alpen, südlich der Alpen, das klimatisch ist gut. Deswegen denke ich, dass unser Leben da in Südtirol ist so attraktiv, das Land ist so schön, die nette Leute, den allergrößten Teil. Deshalb denke ich, die Attraktivität ist da. Die wird jetzt speziell gerade mit den neuen Medien und mit den neuen Formen der Mobilität, was, sage ich mal, auch zunimmt, sage ich mal, die Mobilität der Menschen nimmt zu. Ob das noch bei einer Basistunnel ist, was meines Erachtens die Sachen nicht einfacher macht, sondern eher nochmal komplexer und schwieriger. Auch die Bereitschaft zu fliegen ist auch viel geringer und es ist günstiger geworden, wie es noch seinerzeit, wenn ich, sage ich mal, in Asien gearbeitet habe, dann ist das Fliegen wesentlich teurer gewesen. Man hat sich viel besser überlegt, ob und wann man wie fliegt. Heute fliegt oft mal jemand für ein Wochenende irgendwo hin. Das ist früher fast nicht denkbar gewesen. Deshalb einmal die Attraktivität ist hoch, die Mobilität nimmt zu. Deshalb denke ich, wird sich die Situation in Südtirol eher verschärfen. Grundsätzlich die Rahmenbedingungen werden schwieriger werden, glaube ich, oder mindestens nicht mittel-kurzfristig viel einfacher, weil der Druck von außen echt nicht zu unterschätzen ist. Und gleichzeitig, was es auch nicht einfach macht, ist, dass Herr und Frau Südtiroler relativ hohe Ansprüche haben. Ansprüche, was die Fläche anbelangt, heißt, wir meinen, dass pro Kopf 40 bis 50 Quadratmeter Wohnfläche durchaus angemessen sein. Und auch was die Ausstattung anbelangt, wenn ich auch wie schön, toll, hochwertig die Wohnungen ausgeführt sein, die was Wohnbaugenossenschaften bauen oder insgesamt gebaut werden, weil wir super Handwerker haben. Das hat die ganzen Faktoren, wie lassen die Preise auch zukünftig steigen. Heißt, ich denke, es geht mehr um die Kurve, ob die Kurve an Steilheit zunimmt. Heißt, dass das Wohnen, das Leben und da gerade eben der Wohnbau, dass es zunehmend teurer wird, oder ob die Kurve oben langsam aufflacht, dass man sagt, okay, für Menschen, die da arbeiten in Südtirol, ist es nach wie vor möglich, ein Eigenheim zu schaffen. Deswegen, ich hoffe wirklich, dass es die Kurve nicht zu steil wird, weil es gibt auch Szenarien, wie gesagt, wir sind als Archa relativ viel in Austausch mit anderen europaweit, aber auch international zum Teil, und sie sagen ja, mit dem Potenzial, was es hat, ist es durchaus denkbar, dass sie das noch viel schneller und viel extremer zunimmt, wie es in den letzten 10, 15 Jahren gemacht hat, weil man wirklich fast wir auf einer Insel sein, ein Kleinod haben, wo es wirklich viele Sachen extrem gut funktionieren. Da könnte es auch sein, dass wir wirklich von Reichen bis Superreichen nochmal überschwemmt werden. Ich hoffe nicht, dass das passieren wird, und ich denke, die Politik geht den Weg in die Richtung stimmt, und dass wir alleweil noch besser und strenger müssen sein, wenn es darum geht, den Wohnraum für Südtiroler zu schützen. Ich denke, das ist ganz der Auftrag, nicht allein was Neubau anbelangt, sondern dass wir uns auch überlegen, ob und wie wir im Bestand vor Spekulationen schützen können, weil schlussendlich seien es ja wieder Südtirolerinnen und Südtiroler, die Wohnungen in externen verkaufen. Wenn, sage ich mal, die Gier nicht so stark wäre, dann wäre es ja möglich, zu moderaten Preisen die Wohnungen in Südtirolern zu verkaufen und nicht zu horrenden Preisen in Ausländer.
Die Politik hat ja zuletzt allerhand Neuerungen eingeführt, mehr Förderungen, mehr Bedacht eben auf Wohnen für Ansässige, die neuen Wohnbaumodelle. Es gibt jetzt etwa das Wohnen mit Preisbindung, wo Bauträger günstigere Verkaufspreise garantieren müssen. Da sind auch schon allerhand Projekte jetzt am Starten, und man hat das Gefühl, alle Bauträger und Gemeinden wollen Sie, also die Arche im KfW, mit dem Boot haben. Sie sind also stark involviert. Funktioniert das Konzept? Geht es so auf, wie sich die Landespolitik das vorstellt?
Ich bin der Meinung, dass es aufgehen kann. Es ist nicht, sage ich mal, so weit, dass das Konzept ist nicht so ausgelegt, dass es unbedingt funktionieren muss. Das heißt, es braucht allem noch engagierte Gemeindepolitikerinnen und Politiker, die was das Gemeinwohl an erster Stelle stellen und nicht zu stark darüber nachdenken, ob der Profit für die Bauträger noch ausreicht. Es ist ganz sicher, dass die Gewinnmargen der Bauträger sich ändern müssen, wenn wir zukünftig noch preiswerten Wohnraum schaffen wollen. Weil die letzten Jahre war es halt so, dass einfach die Gewinnerwartungen 20-30% war, sage ich mal, Standard. Mit den Gewinnmargen, wenn wir für Südtiroler da zukünftige Wohnungen preiswerter schaffen wollen, mit denen müssen auslaufen. Jeder Bauträger braucht einen Gewinn, weil er ja ein Risiko eingeht. Er kann das nicht machen, da er ja, sage ich mal, irgendwo ein Wunschdenken, wenn man sagt, okay, jemand macht das ohne Gewinn, halt funktioniert nicht. Die öffentliche Hand kann es nicht machen, weil es einfach schon für die Kapazitäten her und weil es sich einen Haufen Aufgaben zu leisten hat. Aber ich glaube, wenn es, sage ich mal, Bauträger, Baufirmen seien, die was moderate Gewinnvorstellungen haben, um die 10%, 10, 12, 15%, dann bin ich überzeugt, dass man auch mit Wohnen mit Preisbindung tolle, attraktive Wohnungen machen kann. Und mein Ziel oder das Ziel, was wir als Archer verfolgen, ist, dass man sagt, es muss mindestens 20% um eine vergleichbare Wohnung unter dem Marktwert, was ist generell ist. Ich glaube, es sind Preise, die was attraktiv sein. gerade jetzt gerade eben, wenn der Marktwert 4.500 ist, wenn ich sage, okay, um 3.600 Euro wird eine Wohnung angeboten, dann denke ich, ist es echt noch wirklich spürbar billiger für die Interessierten.
Mhm. Neu ist auch der gemeinnützige Wohnbau, wo das Land praktisch gemeinnützige Bauträger unterstützt, die günstige Mietwohnungen bauen. Sie betreuen dazu ein Pilotprojekt in Brixen. Wie groß sehen Sie in diesem Bereich das Potenzial?
Der gemeinnützigen Wohnbau ist ja so mal ein Projekt oder eine Initiative, wo wir schon mehr als Arche und einige andere Mitstreiter und Kollegen schon seit mehreren Jahren daran arbeiten. Jetzt letztes Jahr ist es umgesetzt geworden. Der Landtag hat das zum Glück eben so verabschiedet. Und jetzt haben wir in Südtirol ähnliche Möglichkeiten, wie es in Österreich, Deutschland und in der Schweiz schon zum Teil seit 50 Jahren gehabt haben. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt, sagen wir mal, gut umkommt. Heißt, dass auch viele gemeinnützige Organisationen sich dieses Themas annehmen und gerade auch in den kirchlichen Organisationen, die da ja mit das nutzen können, heißt ganz konkret Pfarreien in erster Linie, die haben ja die Möglichkeit, ihre größtenteils oder zum Teil leerstehenden Pfarrhäuser, die zu wiederbeleben, das sind oft oder fast allem ganz zentral gelegen, oft auch sanierungsbedürftig. Und wenn leider, sage ich mal, die 200 Pfarrhäuser im Land saniert werden und dass dort preiswerte Mietwohnungen stehen, kann schon ganz, ganz viel erreicht werden. Ein anderes werden sicher auch zum Beispiel, dass wir Deutschorden, dass wir die DIUK oder eine andere kirchliche Organisation oder auch so wie die Stiftung Wohnen Südtirol, die sie Fährten gegründet hat zwischen sozialen Organisationen und Raiffeisen. Wir haben auch ganz konkretes Ziel, preiswerte Mietwohnungen zu machen. Ein Projekt ist in Brixen, das ist das, was am weitesten, sagen wir, fortgeschritten ist, von Reifegrad her. Wir sind zwar derzeit noch dabei, weil wir haben uns beworben, das war eine Ausschreibung der Gemeinde Brixen um einen Grund. Heißt, wir haben heute wie heute den Grund noch nicht zugewiesen bekommen, sondern stehen in einem Wettbewerb mit einer anderen Sozialorganisation. Aber ähnliche Projekte gibt es zum Beispiel für Bruneck. Bruneck in die Rienshöfe soll ja auch gemeinnütziger Wohnbau entstehen. Es gibt Eppan daraus, die Rastwiesen, das Kasernenareal. Es gibt noch eine Kaserne in Brixen, es gibt eine Kaserne in Fahren, es gibt eine Kaserne oben in Schlandersoben. Deswegen heißt es, es sind eigentlich Land da entweder viele leerstehende kirchliche Strukturen, die genutzt werden können, oder auch schon Flächen in öffentlichem Besitz, wo zumindest einmal mindestens 1.000, von mir aus gesehen sogar 2.000, 3.000 Wohnungen für Miete entstehen können, die, was es meines Erachtens dringend braucht. Nicht, weil ich glaube, dass Südtirol so stark der Zuwachs an Zuwanderung ist, denn was es auch brauchen wird, weil wir ja dringend auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ausland brauchen, die unser System am Laufen halten, sondern weil der durchschnittliche Haushalt so stark abnimmt. Nach wie vor, die letzten 30 Jahre, ist der durchschnittliche Haushalt alle Jahre zurückgegangen. Heißt, wir brauchen bei der gleichen Anzahl von Bewohner in Südtirol brauchen wir alle Jahre einige 100 Wohnungen. Und das ist schon, muss man wissen. Und gleichzeitig sollte man auch überlegen, dass man nicht alles neu baut, sondern dass man womöglich versiegelte Flächen nutzt oder Bestandskubatur nutzt.
Ist dieses gemeinnützige Wohnen aber der Durchbruch, wenn es darum geht, einen wirklichen Mietmarkt in Südtirol zu schaffen, der auch erschwinglich ist?
Ich glaube, dass das ganz, ganz eine wichtige Maßnahme ist, um wirklich einmal einen Mietmarkt zu schaffen. Weil wenn ich höre, dass in Brixen eine kirchliche Organisation 15 Mietwohnungen gehabt hat und gefragt, wer dafür interessiert ist und über 200 Interessenten sich gemeldet haben, dann sage ich, eigentlich gibt's den Markt gar nicht, weil das ist einfach so, die Nachfrage ist so groß, dass es eigentlich einen richtigen Markt nicht gibt. Weil Markt wäre interessant, wenn Anfrage und Angebot und Nachfrage sich irgendwo die Waage halten und dass dadurch auch ein Preisdruck entsteht auf den Bestand. Das wäre interessant. Heißt, wir müssen noch einiges tun, um da einen Mietmarkt zu schaffen oder zumindest ein Angebot zu schaffen, dass wir auch als die Städte und das Land attraktiv bleiben. Weil wenn wir sagen, wir brauchen ausländische Mitarbeiter, Fachkräfte, die jetzt in Inz nach Südtirol kommen, ob das jetzt Ärzte sein, Pfleger oder in Handwerk oder in der Industrie, dann müssen wir eben einen Wohnraum bieten. Weil wenn heute jemand aus von München oder Stuttgart oder wenn der jetzt von Bologna kommt und der kommt daher, hat zwar einen überdurchschnittlich gezahlten Beruf, sage ich mal, wenn der jetzt 2.500, 3.000 Euro verdient und nach Bozen kommt zum Beispiel oder Brixen, dann wird der höchstwahrscheinlich keine Wohnung finden. Mhm. Und das ist schon, tut schon etwas mit dem Land, heißt, das ist ein negativer Einfluss.
Was kann die Politik da noch tun? Wo hat sie sich noch nicht herangetraut an Wohnbaumaßnahmen?
Ich glaube, mit der Wohnreform 2025 ist ganz, ganz viel auf den Weg gebracht worden. Aber es dauert halt, der Immobilienmarkt reagiert nicht so schnell darauf, auch die Projekte, zum Beispiel wie in Brixen, wo man schon ein Jahr davor schon Vorarbeit geleistet haben. Bis mehr, sage ich mal, jetzt sollte man den Wettbewerb effektiv gewinnen. Nachher, bis mehr zum Bauen kommen und zum Umsetzen, da gehen mindestens noch 2 Jahre bis 2,5 Jahre um, bis die Leute hinziehen können. Heißt, so lange gibt's keine Veränderung. Heißt, die Auswirkungen dieser Wohnreform seien frühestens in 2 bis 3 Jahren spürbar. Deswegen, glaube ich, braucht es ein bisschen Geduld, braucht es einen langen Atem und dass da jeder für sich versucht, einen Teil dazu beizutragen. Nur gelingt es uns auch da, zumindest eine Kehrtwende. Der Preis wird nicht, sich nicht senken, aber zumindest die Kurve vorhin gesagt, sollte sich abflachen.
Nach Ihrer Einschätzung, warum geht politisch im Wohnbau jetzt mehr voran? Weil die neue Landesrätin Uli Meier mehr Durchsetzungskraft hat? Oder weil die Landespolitik als Ganzes jetzt das Thema endlich mehr Aufmerksamkeit schenkt?
Ich glaube, das ist beides, würde ich sagen. Die Landesrätin Uli Meier, es ist ja nicht nur sie, es ist ja von Landeshauptmann über die Landesrätin, über Landesrat für Urbanistik in Brunner. Und der andere, das Thema Wohnen ist jetzt mittlerweile in allen Bereichen umgekommen. Anders noch wie vielleicht vor 3, 4 Jahren, wenn Landesrätin Deck hat ja schon einige Sachen angestoßen, die jetzt noch umgesetzt worden sind, muss man ja auch sagen. Es hat auch die Landesrätin Deck hat einige Sachen aufgeworfen, sind gestartet worden, die Diskussion, aber ist es ihm noch nicht so reif gewesen. Mhm. Haben wir da die Wirtschaft, so wenn man heimt über Wohnbau redet, nachher redet die Wirtschaft gleich mit, redet die Sanität mit, redet die Universität mit, weil die Studenten immer nach Bozen oder weniger nach Bozen kommen, weil sie da keine Wohnung finden. Deswegen jetzt, denke ich, der Leidensdruck mittlerweile so groß, dass alle Bereiche sich an der Diskussion beteiligen, ob das jetzt der Tourismus ist, weil sagt, ja, wo können wir unsere Mitarbeiter unterbringen? Wir wollen auch nicht den ansässigen Weg nehmen. Wir werden auch selber aktiv, um da den Problem Herr zu werden. Und deshalb denke ich, ist die Bereitschaft der Politik und das Interesse insgesamt so groß, dass es gelungen ist, wirklich die Wohnreform so in der Form zu verabschieden.
Sie haben ja Dutzende Wohnbauprojekte begleitet, betreut. Gibt es häufige Fehler, die ein Häuslebauer vermeiden sollte?
Die Fehler. Es wird der größten Teil, sage ich mal, 90% werden grundsätzlich gut und richtig gemacht, weil sie ja gut begleitet werden, muss ich sagen, die Planer, Techniker. Aber auch die Verwaltungen in die Gemeinden haben das Interesse in den speziell helfen ja dabei, dass die Wohnprojekte, speziell wenn es um geförderten oder gemeinnützigen Wohnbau geht, sind ja wirklich alle helfen, das zu unterstützen, soweit es möglich ist. Fehler als solche, meist schwierig, vielleicht wird oft einmal zu wenig miteinander geredet, hell ist, dass man wirklich die eigenen Bedürfnisse und das, was einem selber wichtig ist, zu wenig klar oder zu spät, sage ich mal, zu Wort gebracht, dass man sagt, man schaut, das ist mir ganz, ganz wichtig, das ist ein Thema und vielleicht was oft einmal in der Bauphase ein bisschen vernachlässigt wird, ist das, die Soziale, die Gemeinschaft, weil man sich irgendwo als Bauherr und Dame so also sieht, das ja jetzt als Unternehmer, aber eigentlich wird das oft einmal vergessen, dass das Ziel ja nicht das Bauen ist, sondern das Wohnen. Und von dem her, wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, glaube ich, ist es ganz, oder auch dies wichtig, dass man auch das Soziale miteinander pflegt, dass man sich regelmäßig trifft, dass man sich austauscht. Bei mir tut es ja darum, nur eine Rahmenbedingung zu schaffen, eine Wohnung zu schaffen, wo man gut und gern drin in der Gemeinschaft dann auch leben kann. Das sollte eben gelingen, eine Gemeinschaft zu schaffen, wo man dann auch schwierige Situationen meistern kann. Weil das ist eigentlich wenn das Bauen noch einmal abgeschlossen ist und das hat man gut überstanden, dann fange ich eigentlich das Leben in der Wohnung an. Mhm. Also es wird allem irgendwie ein Haustier, ein Hund, eine Katze oder ein Kind geben, die was irgendwo entweder extrem laut sein oder irgendwelche Schäden machen. Und wenn es gelingt, in der Planung und Bauphase miteinander eine Art des Kommunizierens aufzubauen oder Konfliktbearbeitungs, sagen wir mal, ein gewisses Feingefühl, dass man sich das uneigent nachher gelingt, halt auch danach leichter miteinander zu leben. Selber wegen Fehler, das ist nicht heißen, ich würde mir wünschen, dass mehr auf den sozialen Miteinander geschaut wird, in der Planungs- und Bauphase, dass man danach gut miteinander leben kann, dass oftmals nicht eigentlich den eigenen Kopf durchzusetzen, vielleicht auch nicht so wichtig genommen wird, dass man sagt, okay, wir haben da eine tolle Gemeinschaft und es ist allem ergeben, Unternehmen, das sollte eigentlich in der Phase klärend werden, dass man es danach möglichst lang und gut in der Wohnung drin nachher nutzen kann.
Wir wechseln das Thema. Sie sind eben auch Geschäftsführer des Carsharing-Anbieters AlpsGo. Dahinter stehen die Genossenschaft Carsharing und die Landesenergiegesellschaft Alberia. Was hat Sie denn dahin verschlagen in diesen Zusatzjob?
Zusatzjob, hat er sagen, es ist schon ein Herzensprojekt, muss ich sagen. Und eigentlich das Wohnen, muss ich sagen, ganz klar, es war das Thema Wohnen, was mir auf die Mobilität oder auf Carsharing gebracht hat. Nicht nur mich, gemeinsam mit anderen Wegbegleiter, war der Uli Veit, Ex-Bürgermeister von Malsa, Mitstreiter der ersten Stunde. Und es war so, dass der in Bozen hat es ein Carsharing gegeben, das ist aufgelassen geworden, weil es nicht tragfähig gewesen ist. Der Uli Veit hat in Malsum, und wir haben uns kennengelernt über ein Wohnbauprojekt, und der hat oben ein Geld praktisch, er hat öffentliche Mittel von der EU gekriegt, um in Oberfinchgau ein Carsharing aufzubauen. Und wir haben gesagt, eigentlich in Bozen möchten wir den Familien eine Möglichkeit schaffen, auf ein zweites oder drittes Auto zu verzichten, um auch nicht die Garagen bauen zu müssen, dass insgesamt das Bauen günstiger wird und nur das Leben günstiger wird. Und dann haben wir gesagt, ein oder zwei, wir rennen zusammen. Und dann ist da eigentlich die Idee entstanden und haben nur mit 30 Autos angefangen. Und jetzt haben das noch 12 Jahre lang gemacht, haben nur gesehen, dass jetzt wirklich Technologie, eine Trendwende eingesetzt hat, von den Verbrennern weg hin zur Elektromobilität. Und nachher haben wir eben einen super tollen Partner und kräftigen Partner in der Alberia gefunden, die Idee so wohlwollend aufgenommen hat und gesagt, wir möchten da in Südtirol die Autos mit Strom betreiben, der da in Südtirol grün produziert wird. Und so ist das eigentlich entstanden, dass wir gemeinsam Carsharing Südtirol und die Alberia, die Gesellschaft AlpsGo, gegründet haben und jetzt seit 2 Jahren gut arbeiten. Es ist wirklich ein konstruktiver Austausch und Alberia unterstützt uns da auch finanziell, dass wir die ersten 3-4 Jahre, die was einfach ganz, ganz schwierig sein, jetzt überstehen können. Und gleichzeitig bringen sie viel Know-how in und Netzwerk und jetzt sind wir derzeit auf 80 Autos. Heißt, wir haben die eigene Flotte von AlpsGo wesentlich ausgebaut und verstärkt und zusätzlich neue Geschäftsmodelle mit aufgenommen, dass jetzt gerade alle mehr Gemeinden sich praktisch als Partner von AlpsGo verstehen und solche Autos ihren Bevölkerung anbieten.
Sie haben schon gesagt, das erste Carsharing-Projekt in Südtirol hat nicht funktioniert, war nicht wirtschaftlich tragfähig. Was ist jetzt anders als vor 10 Jahren?
Das erste Projekt, war ich persönlich noch nicht beteiligt, die sind bei 3 Autos irgendwo stehen geblieben. Sam ist auch noch die Technologie nicht so weit gewesen. Sam hat die Bordcomputer, die ganze Handy, die Smartphones, hat alles nicht gegeben. Sam hat noch einen Schlüsselkasten gegeben, hat noch ein Bierchen gegeben, wo man in Benzin eingeschrieben hat, wer hat wann, wie viel getankt, wer ist wann gefahren. Heute funktioniert das gänzlich anders. Heute hat man wirklich, wirklich künstliche Intelligenz am Werken, muss man sagen. Wird man Kunde über ein Smartphone, man bucht, man zahlt alles mit der Kreditkarte, man weiß, wie weit es man gefahren ist, wenn die Person das Auto gesperrt hat, aufgesperrt hat. Also von dem her ist jetzt einfach die neue Technologie macht es möglich, das Carsharing wirklich professionell zu betreiben. Und das ist der wesentliche Unterschied zum einen. Zum anderen muss ich auch sagen, ich habe erst heute in der Früh wieder die Auswertung von 25 genauer umgeschaut und dann gesehen, dass mit Abstand die größten Nutzergruppe sind die Jungen. Heißt auch von Führerschein Neulinge, die Generation zwischen, sagen wir mal, zwischen 20 und 30 Jahren, die Altersgruppe nutzt mit Abstand am meisten, weil die halt, sagen wir mal, einmal technologisch auf dem letzten Stand sein, es gewohnt sein, die Zahlung, praktisch die Dienstleistung zu bezahlen, wenn sie es auch brauchen. Das ist auch anders. Ich meine, heute ist das, mietet man alles auch so, wie man Software mietet, wenn man Handys zum Teil mietet, so wird halt Mobilität auch gemietet. Und deshalb funktioniert jetzt eben AlpsGo wesentlich besser und wir sind auch wirklich, die Dienstleistung funktioniert gut, die Autos sind toll, funktionieren gut und die Software, die was dahinter steht, muss ich auch sagen, haben wir jetzt einen Partner, der hat 10.000 Autos, betreut er, so wie wir auch, und hat über 1 Million Kunden. So sind wir jetzt ganz auf einem anderen Level eigentlich, was die Professionalität anbelangt. Es ist nach wie vor schwierig. Kein Geschäft, muss ich sagen, da verdient niemand etwas, weder mir noch die Alperia, sondern es ist, wir verstehen jetzt absolut als Unterstützung von öffentlichen Nahverkehr, als Unterstützung von der öffentlichen Hand, um in die Bürger Südtirols einen tollen Dienst zu bieten.
Sie wurden vor einigen Jahren plötzlich auch Obmann einer Raiffeisenkasse in ihrem Einzugsgebiet, Heimateinzugsgebiet, in Schlern-Rosengarten. Wie kam es dazu?
Grundsätzlich bin ich schon länger Mitglied gewesen von der Raiffeisenkasse. Es ist eigentlich, ich will nicht sagen Zufall gewesen, aber fast auch eigentlich aus den Tischlerjahren. Wir haben miteinander gearbeitet in der Tischlerei Resch. Der ist ausgeschieden als Vorstandsmitglied und hat gefragt, ob es mich die Arbeit interessieren tat in der Raiffeisenkasse, für die Raiffeisenkasse, für die Mitglieder. Ich sag, ich tat mir das schon einmal anschauen. Wir haben auch schon relativ viel mit Finanzierungen zu tun gehabt, so wie jeder, der das Projekt koordiniert und betreut. Ich sag, mal auf der anderen Seite vom Tisch zu sitzen, war vielleicht auch ganz spannend. Und so ist eigentlich das eine zu einem anderen gekommen. Dann hat der Obmann ist noch zurückgetreten. Zu einer Zeit habe ich auch aus dem Handwerk gekommen und hat gesagt, du kannst dir das vorstellen, da jetzt Obmann zu machen. Ich sag, wenn mich die anderen Vorstandsmitglieder unterstützen und das gewollt ist, und nachher, ich verstehe mich als Genossenschaftler und mir gefällt es auch in der Genossenschaft im Team zu arbeiten und irgendwo sehe ich es auch als ich möchte etwas zurückgeben, daran teilhaben, mitwirken, dass das Gebiet, dass es im Gebiet gut geht, dass es in die Leute gut geht. Dann haben wir gesagt, wieso nicht, es gefällt mir und wir haben eine tolle Kasse, ein tolles Team, sind relativ breit aufgestellt. Von mir haben wir in Vigo di Fassa drin eine Filiale, eine von den wenigen, was außerhalb Südtirol operieren. Und wir haben ja Ladinisch, Italienisch, Deutsch, haben mit Tierfüls, so haben Weltschnaufen, Karneid, haben wir einen Haufen Gemeinden. Und deswegen ist es ganz, ganz spannend. Es freut mich, allen wieder mitzuwirken.
Wir könnten noch lange weiterreden, müssen aber so langsam zum Abschluss kommen. Wir stellen unseren Gästen abschließend immer noch 3 kurze Fragen mit der Bitte auch um kurze Beantwortung. Welchen Luxus leisten Sie sich?
Luxus, wirtschaftlichen Luxus oder so eigentlich ganz wenig, weil ich glaube ich schon mit relativ wenig oder überschaubaren wirtschaftlichen, sagen wir mal, zufrieden bin oder mit zufrieden gibt, was ja Luxus ist, vielleicht, dass ich mir allem wieder Bücher kaufe und den nicht miet oder halt ausleihe, Bücher und dass ich mir dachte, die Zeit nehme, um wirklich, dass es mir gut geht, Sport betreiben und mir oft mal einen halben Tag oder einen Tag auszuschlagen und irgendwo in der Natur rausgehe, ist, denke ich, der Luxus, den, was ich mir leiste.
Worüber können Sie sich so richtig ärgern?
Ärgern über mir selber, wenn ich einen Blödsinn aufhöre oder wenn ich Fehler mache, die was man hätte vermeiden können, oder über Leute, die was zu egozentrisch oder egoistisch sein, die einfach zu kurzsichtig sein, um zu sehen, dass wenn es den Nächsten gut geht, dass es einem selber auch gut geht. Die Kurzsichtigkeit und wenn jemand nicht bereit ist für die Gemeinschaft einzustehen und da einen Beitrag zu leisten, ärgert mich oder tut mir eigentlich leid für den oder denjenigen, weil es halt einfach schade ist.
Und von welchem Land kann sich Südtirol etwas abschauen?
Kenne die Welt oder die anderen Länder noch zu wenig. Bhutan, so fällt mir jetzt mal so ganz schnell in mit der Bilanz, wie glücklich, dass die Leute sind. Ich glaube, die ein ganz gut auf Insta schauen und ins bei der Nase nehmen und sagen, schau, was können wir noch besser machen und sicher ins einzelne Sachen nachzuschauen. Ich glaube, es gibt schwere Land, was man sagen kann, das, da funktioniert alles gut. Es gibt sowohl Schweiz, Österreich, Deutschland, auch in Italien. Insgesamt gibt es Sachen, wo wir auch für uns so schauen können. Aber ich glaube, wenn wir bei uns da anfangen, war schon viel getan und echt die Augen und Ohren offen halten, zu schauen nach guten Beispielen, guten Projekten und dann noch die versuchen, da in Südtirol umzusetzen. Deswegen, ich glaube, es gibt viele Länder, aber ich glaube, ich kenne es einfach zu wenig, um da zu sagen, das war jetzt besonders interessant.
Mhm. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Resch, für das interessante Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Danke auch an alle fürs Zuhören. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es wie gewohnt in 2 Wochen. Neues über Südtirols Wirtschaft und Politik finden Sie in der SWZ, die jeden Freitag erscheint, sowie täglich online auf swz.it. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut!